attend the tale of Sweeney Todd.
His skin was pale, and his eye was aught.
He shaved the faces of gentlemen,
who never thereafter were heard of again.
He trod a path that few have trod.
Did Sweeney Todd?
The demon Barbara Fleet Street.
Listen, everybody, look, I don't know what you're waiting for.
A wedding? What's a wedding? It's a prehistoric ritual.
Where everybody promises fidelity forever.
Which is maybe the most horrifying word I've ever heard of.
Which is followed by a honeymoon where suddenly he realizes...
settled with a knot and want to kill me, which he should.
The king is giving a festival.
More than life.
I wish.
I wish to go to the festival.
More than riches.
And the ball.
I wish my car would give us some milk.
I feel you, Joanna.
And one day I'll steal you.
Someone to hold me too close.
It's you.
Was?
It's someone to hold you too close.
Was habe ich gesagt?
Me.
Ja, ist doch wurscht, spätestens einmal mich.
Focus.
Müssen wir natürlich von vorne fangen, genau, ja. Oder? Ah, das können wir doch schneiden.
It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
Through song?
Yeah.
Also wir haben uns ja jetzt angeguckt, in den 70er Jahren gab es die Entwicklung der Rock-Musicals. Parallel dazu gab es dann auch noch die ganz großen Mega-Musicals oder auch meistens sind aus den Rock-Musicals Mega-Musicals entstanden. Aber da muss es doch auch irgendjemanden gegeben haben, der gesagt hat, hey, ich mache das jetzt ganz anders.
It's Sondheim, bitch.
Und er hat den Begriff geprägt, den wir uns heute genau angucken.
BDSM.
Nein. Nämlich das Concept-Musical.
Concept-Musicals.
Drei, fünf, sieben.
Concept-Musical. Es fällt einfach der Simon, der macht. Ne?
Ja, stimmt.
Genau.
Concept-Musical.
Concept Musical ist eigentlich entstanden aus der Kooperation zwischen Stephen Sondheim und Harold Prince.
Stopp. Ja, würde ich auch sagen, aber ich würde erstmal den Begriff erklären, bevor wir schon voll
okay.
reinspringen.
Sondheim ist ein Nachname.
Nein, das Concept Musical. Kurzfassung davon, ich weiß nicht, ob man da noch mehr drauf, ja, ob das als Erklärung reicht, aber das Concept Musical, wie das der Name schon sagt, bedeutet, dass man nicht eine Geschichte erzählt von A bis Z, sondern man hat ein gewisses Thema oder eine gewisse Botschaft in diesem Musical, was man durch das Konzept raus erarbeitet und da eben dann die Handlung nebensächlich wird.
Genau. Coole Sache eigentlich.
Eigentlich
find ich
cool,
gut.
Wo man auch irgendwie dazu sagen muss, an was erinnert das?
Ans postdramatische Theater.
Ja.
Also mich zumindest.
Mich erinnert es doch schon ein bisschen an Brecht.
Oh, so.
An den guten alten Berthold Brecht, ja.
Stimmt.
Also weil da ja auch, wenn man jetzt an die Drei-Groschen-Oper zurückdenkt, die Handlung an sich ja nicht wirklich wichtig ist.
Die hatten sogar eine Vorlage und haben die eigentlich ziemlich außen vor gelassen.
Genau, aber dass diese ganze Kritik, die da drin steckt, natürlich total rauskommt und man dazu die Handlung eigentlich nicht braucht.
Die Botschaft ist einfach wichtiger als der Inhalt, ne?
Genau, das ist, glaube ich, das, was fürs Konzept Musical auf jeden Fall raussticht. Wenn man sich jetzt aber die Entwicklung oder die Entstehung des Konzept Musicals anguckt, finde ich super interessant, dass das tatsächlich in den 40er Jahren schon angefangen hat.
I don't know this, wirklich.
Also mit Allegro von Richard Rodgers und Hammerstein und Sebastian, also, die kennt man ja.
Die kenne ich, das stimmt.
Zumindest. Also das waren die Sound of Music geschaffen haben. Carousel haben sie auch gemacht. Die für...
Eigentlich die erste Blütezeit so, also die große goldene Zeit der alten Musicals. Ich glaube aber in dem Fall muss man sagen, dass es... dass die den Begriff Concept Musical noch nicht gekannt haben, ne?
Nein.
Also das ist dann im Nachhinein zu einem I'm really having problems with this word, zu einem Concept Musical ernannt worden.
Und das war in den 70er Jahren, kam dieser Begriff erst raus. Wenn man aber versucht, das irgendwo festzumachen, dann ist es meistens eben Allegro und Love Life, was lustigerweise von Kurt Weill ist, also Love Life aus dem Jahr 1948, wo man eben auch versucht hat, durch diesen... Magst du vielleicht kurz erklären, was Vaudeville
Aber es ist schwer zu erklären. Also ein Vaudeville ist eine ganz alte amerikanische Theatergattung quasi. Mhm. Also was so gehen wir parallel zu den Minstrel-Shows und so, also diese jahrmarktartigen Theateraufführungen eigentlich. Und was halt dann quasi, bevor es den Broadway in der Form gab, quasi die herrschenden Theaterformen für die bürgerliche oder unterbürgerliche Schicht in Amerika war. Und die dann eben mit dem europäischen Einfluss von Operette und eben unter anderem auch Brecht und Weil, also diese ganzen europäischen Theaterformen, dann eben zusammen zum Musical quasi worden ist. Also eben das Musical hat beide Einflüsse, deswegen ist das so eine herausragende Gattung. Es hat diesen westlichen Einfluss und es hat eben auch diese uramerikanischen Sachen quasi. Und daher kommt Vaudeville und die ersten Musicals, haben wir schon mal gesagt, waren ja auch noch so. Also einfach quasi so, man kann es vielleicht ein bisschen mit Revue auch beschreiben. Also wirklich verschiedene Nummern abgegrenzt voneinander. In Europa ist es das Kabarett quasi, nur eben. Genau.
Und da fängt es halt schon an, dass man viele Nummern hat, die die Story kommentieren.
Genau.
Und da
es gibt quasi, da war es im Grunde ja auch schon so, ne, dass es ein Thema gab und zudem irgendwie gab es dann verschiedene Nummern oder es gab gleich verschiedene Themen, aber es gab nie eine durchgehende Handlung.
Ja.
Also eigentlich war das in den 70er Jahren irgendwo auch wieder so ein bisschen zurückbezogen. Ne?
Oder ein Revival sozusagen von
ein
diesen...
Revival.
Der gegen alten Revue, Nummern. Ne? Was eben auch interessant ist, also das war jetzt in den 40er Jahren, wo man damit angefangen hat, wo man auch sagen muss, dass das Musical, die Gattung Musical noch sehr jung war.
Ja.
Und dann geht es eigentlich in den 60er Jahren so richtig los mit den Concept Musicals, wo, würde ich sagen, Cabaret schon wahnsinnig heraussticht.
Ja, ich glaube, es ist wieder dasselbe. Es ist bestimmt nicht als Concept Musical gemacht worden, oder? Also ich glaube, sie waren sich nicht dessen bewusst, wie revolutionär sie sind. Oder?
Harold Prince hat schon gemeint, dass er es so münzen wollte, dass man diesen Antisemitismus, der in diesem Stück schon angesprochen wird, auf die aktuelle Rassentrennung münzen kann.
Okay.
Also das war schon drin, er hat gesagt, deswegen war für ihn es auch so wichtig, auf die Bühne zu bringen, weil es quasi diesen Spiegel der Gesellschaft nochmal gezeigt hat. So das, was in den 30er Jahren in Deutschland der Fall war, haben wir hier gerade eigentlich auch.
Der V-Effekt wieder.
Genau,
der gute
da
alte
haben
Brecht.
Wir den Brecht, Brecht mit drin.
Also vielleicht nur, ich glaube, es ist wirklich durch das, dass Harold Prince ja maßgeblich beteiligt war. Also Harold Prince, vielleicht muss man kurz erklären, ja, eigentlich der Broadway-Produzent, den man so kennt, oder? Also hat wirklich eigentlich die größten Weber-Hits, eben die größten Sondheim-Hits. Also er war eigentlich wirklich überall so mit drin als Produzent und eben auch als Regisseur.
Ja.
Und ich glaube, dass eben aus dieser Zweiteilung, die es ja jetzt nicht so oft gab, also ich meine, es ist ja was zum Beispiel im Film ganz üblich ist, dass der Regisseur irgendwie selber schaut, dass das Projekt vorangeht. Aber am Broadway war das ja noch nicht so der Fall, dass das so ein Ding war. Und ich glaube, diese Zweiteilung hat das, glaube ich, so möglich gemacht, weil er eben auch als Regisseur, wie es in am Broadway eher üblich ist, bei der Entstehung des Stückes schon immer dabei war. Also sprich, sein Konzept, was er sich als Regisseur gedacht hat, war in dem Prozess immer gleichbedeutend mit der Handlung, die gerade geschrieben worden ist.
Ja.
Weil er eben immer nur das letzte Sagen gehabt hat, was jetzt drin bleibt und was nicht oder wie man es jetzt macht. Und so ist er, also für mich ist es wirklich eine totale Parallele zum modernen Sprechtheater, wo ich sage, es ist wirklich eigentlich Regietheater in dem Sinn.
Im Prinzip eigentlich kann man es so sehen. Also ich weiß nicht, beim Regietheater ist die Tendenz ja auch gerade sehr groß, dass der Regisseur wirklich sehr im Fokus ist, diese Inszenierung.
Ja.
Also man schaut sich das Stück nicht an, weil man an dem Stück interessiert ist, weil man an den SchauspielerInnen interessiert ist, sondern man geht hin.
Weil der Regisseur da ist.
Weil der Regisseur, der Name des Regisseurs, das ist was zieht.
Aber just da liegt doch genau die Unterscheidung. Ich sage, es ist nicht Director's Musical, es ist Concept Musical. Also nicht der Regisseur an sich, sondern das Konzept des Regisseurs.
Ja.
Was ja bei uns auch nicht der Fall ist. Die Regisseure haben ja irgendein Konzept haben sie schon meistens.
Ja.
Aber das ist ja, wie du sagst, es geht um den Menschen, der es inszeniert hat, was sie eher persönlich dabei gedacht hat und nicht, was wirklich dieses Konzept dabei ist, wie man das Stück jetzt hat, in der heutigen Zeit irgendwie relevant machen kann.
Ja, das stimmt. Was ich auch interessant fand, war, dass in den 60er Jahren Hair auch als Konzept-Musical betitelt wird.
Hat ja eine sehr lasche Handlung, ne?
Ja.
Also schon eine Handlung, aber jetzt keine, die wirklich so, also nicht so, also das geht nicht primär um die Geschichte, die ist ja ein Hit geworden wegen dem.
Genau, weil das hatten
Feeling.
Wir ja in der letzten Folge und haben es als Rock-Musical betitelt. Mhm. Man muss auch hier immer wieder dazu sagen, finde ich, dass man schwer, manche Musicals wirklich schwer in irgendwas einordnen kann, weil sie können ein Concept-Musical sein, ja. Sie können parallel dazu aber auch ein Book-Musical sein, also eine Adaption von irgendwas. Sie können dazu eher weniger ein Jukebox-Musical sein, aber es gibt schon...
Durchaus möglich, ja.
Also man kann das immer nicht so ganz klar einordnen und das wird dann später auch noch schwierig, wenn man über Sondheim-Musicals spricht, weil nicht alle Sondheim-Musicals per se ein Concept-Musical sind.
Yeah.
Wenn wir jetzt aber in den 60er Jahren noch bleiben oder langsam in die 70er Jahre übergehen, beziehungsweise möchte ich davor noch ganz kurz was klären, nämlich während meiner Recherche bin ich ganz oft immer darauf gestoßen, klar, es wurde Brecht immer mit in diesen Atemzug reingeholt, wenn man über Concept-Musicals gesprochen hat, aber auch Wagner, also Richard Wagner.
Wollen wir das Fass jetzt schon aufmachen? Ja.
Das ist immerhin der Titel unserer Episode, Sebastian.
Richard Wagner?
Nee, aber das Gesamtkunstwerk.
Stimmt, ja, gell. Ja, ich finde es ein bisschen kompliziert. Also der Richard, der Wagner.
Der gute alte Richard.
Der wird für so viel verbraten. Also immer wenn jemand irgendwie was gemacht hat, was ein bisschen anders war als der gängige Mainstream, hat man gesagt, ja, das ist Wagner. Das hast du irgendwie...
Ja.
Gerade bei die Rockmusicals, um wieder den Bogen zur letzten Folge zu spannen, ganz oft sind diese großen Rockopern irgendwie natürlich Wagner relevant, weil einfach Wagner auch irgendwie die Oper so vollendet hat. In dem Sinn. Jetzt beim Concept-Musical, also mit Wagner zu vergleichen, finde ich echt ein bisschen problematisch. Also es geht auf irgendeiner metaphorischen Ebene, weil ich irgendwie sage, Wagner hat gefordert und was er auch wirklich in seiner Zeit geschafft hat, dass das Musiktheater eben nicht mehr war, der Sänger steht an der Rampe und singt und dann kommt vielleicht wieder irgendwie ein Dialog dazwischen und dann singt er wieder und dann neue Szene, es passiert was anderes, sondern Wagner hat wirklich von vorn bis hinten durchkomponiert, was Sondheim auch macht meistens.
Das ist dann schon die Parallele dazu.
Fair genug, ja, das stimmt. Und das ist, finde ich, alles, was es schon ist, dass man wirklich sagt, man nimmt das Musical weg von einer Handlung mit ein paar Songs, sondern macht es wirklich zu einem Stück fertiges Musiktheater in dem Sinn.
Mit einem wirklichen Konzept dahinter.
Richtig.
Und somit passt der Begriff ja einigermaßen dazu, ist aber nicht in dem Kontext zu sehen, wie Wagner ihn gesehen hat.
Und vor allem, also ich finde, es leitet ein bisschen auf eine falsche Fährte, weil halt Wagner... also keine Werke irgendwie gemacht hat, die jetzt als Konzeptwerke betiteln würde. Ich meine, er hat überall seine Finger drin gehabt. Von daher war er schon ein Konzeptmensch irgendwie, der hat die Inszenierung weitestgehend vorgeschrieben. Und früher hat man noch nicht so viel inszeniert, als wirklich was da drin gestanden ist, so hat man es auch gemacht. Aber er hat wirklich einfach Geschichten erzählt, Wagner, das muss man schon sagen.
Ja.
Und bei Sondheim ist es jetzt eben ja so, dass die Inspiration für das Werk teilweise von irgendwas herruht, was gar nicht dramatisch ist. Also was gar nicht irgendwie es muss keine Handlung sein, was irgendwie die Story, sofern wir von einer sprechen, wie auslöst.
Ja.
Also was mir da zum Beispiel als Beispiel einfällt, worüber wir noch gar nicht geredet haben, Sunday in the Park with George, kennst du?
Den Namen, ja, aber ich habe keine Ahnung, um was es da geht.
Egal. Also es ist quasi, Sondheim hat ein Musical geschrieben über einen Maler. Und es ist ein bisschen kompliziert, weil es sind zwei Maler. Irgendwie im ersten Akt geht es um den Maler, der dieses Bild gemalt hat, Sunday in the Park with George, so ein Gemälde, was man so ein bisschen kennt, wenn man sieht. Und dann im zweiten Akt geht es irgendwie um den, sein Enkel, I don't know, irgendwie um irgendwie jemanden so Verwandten, aber es sind die gleichen Schauspieler und so, you know the act. Mandy Patinkin natürlich.
Mandy Patinkin.
Und Sondheim hat dieses Ding geschrieben, weil er sich allgemein dafür interessiert hat, wie Werke entstehen. Also er fand es spannend, quasi ein Musical drüber zu machen, wie ein Gemälde entsteht quasi, Finishing the Head zum Beispiel, der Song draus, was wirklich krasser Song, aber inhaltlich echt ein bisschen diffus, und es irgendwie darum geht, wie er eben diesen Hut fertig zeichnet und irgendwie daran irgendwie sein ganze, oder malt, Entschuldigung, daran irgendwie sein ganzes Leben da jetzt irgendwie als Metapher versucht zu begreifen. Und es gibt diesen tupfenden Malstil auf diesem Gemälde, hat Sondheim in der Musik so ein bisschen wiedergespiegelt. Also es sind so Staccato-Töne und so. Also es ist so, also er nimmt diese Inspiration für eine Story, die sehr vage ist irgendwie, und er nimmt die Inspiration ganz woanders her. Also er sagt, nee, ich will jetzt diese Geschichte erzählen, sondern ich finde diesen Gedanken oder dieses irgendwas interessant, ich will das jetzt irgendwie auf die Bühne bringen.
Ja. Also das sieht man ja auch in anderen Musicals, die er gemacht hat. Vor allem die frühen, die, also die viele auch nicht kennen. Also wenn wir jetzt schon in die 70er Jahre weitergehen, dann wäre da Follies, was vielleicht noch vielen ein Begriff ist. Aber auch Pacific Overtures.
Was kurz zu Follies, was auch wieder cool ist, weil das wieder diesen Bogen spannt zu die 40er Jahre. Ne?
Müssen wir auch kurz erklären, um was in Follies geht. Da geht es ja auch um man sieht es eher als einen Kommentar zu Amerika unter der Nixon-Präsidentschaft. Ja. Und man hat da eben auch diese Parallelen dieser jungen Versionen der vier Lead-Schauspieler und SchauspielerInnen. Und man hat auch hier eben nicht diesen, was wir auch beim Rockmusical schon gesagt haben, es steht niemand vorne und sagt zu dem Publikum, geht wählen. Mhm. Sondern man zieht daraus dieses, man muss eigene Entscheidungen treffen und ich muss aber auch die Entscheidung treffen, zu wählen.
Ja. So. Aber es ist eben wieder erzählt an so einem Bild, ne? Also es geht ja um diese Revue in dem Stück irgendwie.
Ja.
Und also an so einem Beispiel, was eigentlich mit der Thematik, die eigentlich ansprechen, wo ihr relativ wenig zum tun hat.
Ja.
Also eigentlich wieder voll Brecht, das stimmt schon. Der Vergleich total. Macht ziemlich deutlich mehr Sinn als der mit Wagner.
Ja.
Dann sagt man dann wirklich man nutzt was ganz was anderes, wie eben Brecht, der seine Stories irgendwie nach Asien oder sonst wohin verfrachtet, nur damit die Leute irgendwie es schaffen, den Bogen zu spannen.
Ja, ich habe auch mal gelesen, dass Sondheim gesagt hat, dass das Musical zu der Zeit war ja hauptsächlich ein sehr weißes Publikum, Upper Middle Class und meistens, das klingt auch wieder so, also so generalisierend, also ich kann jetzt nicht sagen, dass die sich nicht mit kritischen Themen auseinandersetzen, aber er hat immer gesagt, er möchte diese Probleme auf die Bühne bringen und das Publikum damit konfrontieren und sie nicht einlullen und sie nicht nach Hause schicken mit diesem, wir hatten jetzt das super tolle Happy End, die Musik war toll, sondern man kann davon nicht davonlaufen. Ja. Und das ist ja auch genau das, was Brecht immer wollte.
Ja.
Mit seinem Musiktheater.
Die ganzen Sondheim-Dinger sind eigentlich wirklich, wirklich krasses Theater, ne? Also die passen eigentlich in den Begriff Musical schon fast gar nicht mehr rein, so wie man hier zumindest verwendet. Also da kann man wirklich eigentlich nur dazu raten, dass man sich Sondheim mal ein bisschen gibt, weil das ist echt krass, weil es ist wirklich, wie du sagst, es hat die ganze Kritikbereitschaft, das ganze irgendwie politische Potenzial vom modernen Theater, aber eben mit dieser wahnsinnig guten Musik nur. Also es hat immer nur ein bisschen irgendwo eine Süße und irgendwie eine Musical-Weichheit. Es ist doch irgendwie immer nur ein bisschen, nicht gleichgängig, gar nicht. Die Musik ist auch wirklich, wirklich schwer. Total paradox, weil es immer Schauspieler sind, die sie singen. Er hat nie irgendwie mit großen Sängern zusammengearbeitet.
Auch ein wichtiger und interessanter Punkt, dass er das so möchte.
Ja, ja. Und ich meine, es funktioniert ja. Also für mich ist Sondheim steht mit irgendwie ganz oben auf der Liste, dass ich sage, dass Schauspieler eigentlich meistens die besseren Sänger sind. Also wenn du die Wahl hast, weil der Schauspieler kann es immer verkaufen. Ja. Aber wenn er keine Stimme hat, er kann es verkaufen. Der Sänger, der es nicht singen kann, der hat ausgespielt.
Also was wir können auch noch kurz über Pacific Overtures sprechen aus dem Jahr 1976, also auch schon wieder ein älteres Musical, was als dunkelste von Stephen Sondheims Partituren beschrieben wird. Was eben sehr interessant ist, weil es spielt in den 1853er Jahren in Japan und es geht um diese, wie sagt man das auf Deutsch? Westernisierung?
Westernisierung.
Westernisierung von Japan aus der Perspektive der Japaner. Und dass es eben um einen jungen japanischen Dramatiker geht, der nach New York kommt und einige Broadway-Shows sieht und dann zurückgeht nach Hause und darüber ein Musical schreibt.
Ja.
Und das allein ist ja auch.
Es ist toll, wie er einfach die Inspiration vor so viele verschiedene Sachen mit reinbringen. Ne? Ja. Also, dass er wirklich Sachen, die mit Broadway so an sich nichts zu tun haben, reinschmeißen kann in diese Form. Also, mir würde es wahnsinnig interessieren, wie das geworden wäre, wenn Sondheim irgendwo anders gewirkt hätte als am Broadway. Weil eigentlich hat das wirklich mit Broadway-Musical echt im klassischen Sinne nicht viel zum tun.
Und ein anderes Musical, was man da auch noch nennen kann, was leider eben auch überhaupt gar nicht bekannt ist, ist The Assassins aus dem Jahr 1990, was die Motivation und die Motive und die Bemühungen der erfolgreichen und potenziellen Attentäter der verschiedenen US-Präsidenten darstellt. Also allein
war,
das.
Ja, es war übrigens, ich glaube, die Uraufführung sogar war ganz eine frühe Regiearbeit vom Joe Mantello, der dann Wicked auf die Bühne gebracht hat. Der hat vorher eigentlich nur Sprechtheater gemacht, war Schauspieler auch vorher, dann Assassins und dann ziemlich schnell Wicked. Also die Größe war explosiv bei Wicked. Aber, und sie haben diesen Clou gehabt, dass sie es so ein bisschen als Jahrmarkt-Schießfiguren irgendwie darstellen. Das war so der große Griff bei Assassins. Ja, krasse Nummer, ne? Also wirklich, es ist perfekt, es ist genau Wortwill, es ist Jahrmarkt eigentlich, aber mit politischer Message.
Total.
Also eigentlich perfekt für das späte 20. Jahrhundert. Also genau das.
Das würde ja dann eben schon richtig schön in diesen Titel reinfallen als inhaltloses Gesamtkunstwerk, weil der Inhalt an sich hier nicht diese primäre, wichtige Rolle spielt oder auch nicht die Narrative, dass wir einen schönen Erzählstrang haben, der uns nicht mit verschiedenen Zeitsprüngen konfrontiert, was da überhaupt eben gar nicht wichtig ist. Ja. Weil selbst wenn wir keinen roten Faden haben in der Geschichte, das ist total egal. Wir wissen trotzdem, was wir daraus ziehen müssen.
Ich finde es auch von der musikalischen Seite interessant. Also,
man muss auch dazu sagen, das haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich, dass Stephen Sondheim auch komponiert. Also er schreibt nicht nur.
Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Er komponiert. Auch.
Vielleicht gehen wir Sondheim einfach allgemein nur mit durch.
Ja, ich glaube, wir sind sehr schnell reingesprungen in ihn.
Sondheim hat erst die Aufmerksamkeit gekriegt eigentlich mit West Side Story, oder? Also vorher hat man nicht wirklich gekannt. Er hat die Lyrics geschrieben für West Side Story, für Bernstein. Und ich meine, das war natürlich noch eine andere Zeit, ne?
Ja.
Und da ein ganz anderes Eck. Also ich meine, West Side Story ist ja irgendwie so das letzte der alten Musicals, wenn man so will, das erste, wo irgendwie der Tanz so wichtig war, wo das alles so nebeneinander gestanden ist. Und er hat die Lyrics geschrieben und er ist auch, also für mich persönlich ist er ein sehr lyrics-lastiger Komponist.
Ja.
Also ich hab immer das Gefühl, dass seine Musik, ich mag jetzt nicht sagen, austauschbar ist, aber auf jeden Fall sehr im Dienst der Worte steht.
Ja.
Also du kannst eigentlich, es ist ja manchmal sehr ambiente und manchmal passiert gar nicht so viel. Manchmal ist bloß ein Pattern, das sich dann wiederholt und Lyrics gingen drüber oder so. Also es hat jetzt nicht große irgendwie Höhen und Tiefen, zumindest meistens nicht.
Und was ich auch dazu sagen muss, und vielleicht geht es nur mir so, aber ich finde, man hat auch nicht diese Ohrwurm-Falle.
Na, null.
Also klar, manche Melodien, wir haben vorhin, bevor wir angefangen haben, schon ein bisschen mit Company rumgespielt und gesungen und das habe ich schon im Kopf, aber nicht so krass wie bei anderen Musicals.
Er geht da ganz anders damit um. Also wenn man mal diese Ouvertüre, was ist denn das, diesen Anfang von Company nimmt. Rings, door chimes, in comes Company. No strings, good time. Es gibt ja ein paar so catchy Hooks drin. Und die haut er einem immer so um die Nasen, wenn man gar nicht damit rechnet. Also da kommt dann im Ohrfetzen, kommt wieder rein und dann ist er wieder weg irgendwie.
Ja.
Und dann kommt wieder Bobby und dann kommen wieder alle und dann ist fangen wieder groß und Joe ist wieder weg.
Ja.
Und so geht es eigentlich das ganze Stück durch. Es ist immer irgendwie so, oh, das ist cool, oh, das ist wieder geil. Und dann auf einmal kommt irgendwie Being Alive und dann so, oh, wow, das war ja krass jetzt. Also irgendwie, es ist immer so ein bisschen so, es ist wirklich so, als würde er komponiert eigentlich mit allen Mitteln, die er hat. Er komponiert auch die Lyrics, er komponiert auch die Handlung. Er komponiert so Betonung nicht betont. Er macht es immer so richtig irgendwie.
Total.
Wie als würde er malen fast. Also er hat wirklich seine ganze eigene Sprache irgendwie, fernab von den Konventionen, wie man jetzt irgendwie Bühnenhandlung zu schreiben hat oder so.
Ja.
Und er hat auch, komponiert, wie du gesagt hast, es ist schon ganz wichtig, dass man das erwähnt. Auch wieder, wie gesagt, ein bisschen die Parallele zu Wagner, die ich dann schon wieder sehe, dass er wirklich alles irgendwie in allem seine Finger drin gehabt hat.
So dieses, Gesamtkunstwerk.
Inszeniert hat er nicht.
Nee, das hat meistens Harry Prince dann auch gemacht.
Richtig, genau. Aber selbst da muss man ja sagen, dass das gerade am Broadway der Fall ist, dass die Stücke ja entstehen. Also das ist ja eigentlich ist jedes Broadway-Stück eine Stückentwicklung, wenn man sonst sagen würde. Also die Proben beginnen eigentlich meistens, wenn das Stück noch nicht fertig ist.
Ja.
Und dann ändert sich natürlich immer nur was.
Das hatten wir auch in der ersten Folge zu Hamilton, wo wir auch schon gesagt haben, dass da kurz vor der Premiere noch Songs reingeschrieben wurden.
Es gibt Workshops, genau. Und das ist eigentlich toll, dass das so lebt und so atmet.
Ja.
Blöd für die Darsteller, die dauernd irgendwie auf Zack sein müssen. Es gibt da so eine Geschichte, die Mandy Patinkin mal irgendwo erzählt hat, dass er irgendwie, ich glaube, es war A Sunday in the Park with George und es gab irgendwie nur keinen Schlusssong oder so oder irgendein Song für irgendeine Stelle hat nur gefailt irgendwie und er ist richtig wütend schon geworden. Er ist irgendwie zu Sondheim schon hier und so, bitte schreib mir doch irgendwas, dass wir das jetzt irgendwie fertig machen können. Und Sondheim immer so, nee, ich hab's noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen. Und dann ist es halt irgendwann gekommen und war halt mega geil.
Ja.
Aber also Patinkin hat gesagt, für ihn war das halt das irgendwie das, okay, man muss halt manchmal warten, bis das Richtige kommt. So. aber die wirklich diese, das ist alles in so einem eigentlich, also irgendwie Gesamtkunstwerk einer Person, aber irgendwie auch voll die Factory-Arbeit. Also irgendwie total. Steckt auch jeder mit drin und jeder Darsteller wird es anders machen. Hat auch Sondheim mir gesagt, dass er für verschiedene Darsteller verschieden schreiben wird. Also er muss wissen, für wen er das irgendwie konzipiert.
Ja.
Und natürlich schreibt er für Patti LuPone und für Mandy Patinkin irgendwie anders.
Ich glaube, ich habe das auch gelesen, ich weiß nicht, welches Interview das war, wo er eben gemeint hat, dass ihm das immer so wichtig ist, weil er schreibt, würde für jeden anderen Schauspieler oder für jede andere Schauspielerin anders schreiben. Ich weiß nicht, wollen wir gleich mit den bekanntesten...
Gehen wir es mal durch, weil Sondheim, ich glaube, da gibt es eh viel Diskussionsarbeit zu leisten.
Ja. Bei manchen. Ich glaube, wir fangen am besten mit Company an.
Ja, und wir spielen jetzt ein bisschen Konzept oder nicht Konzept, oder? Was ist das Konzept und wie findet man es umgesetzt und so weiter und so fort.
Und passt das dann zu unserem inhaltlosen Gesamtkunstwerk?
Bestimmt. Company.
Darf ich vorlesen, was da als Beschreibung von Sondheim selbst geschrieben wurde, um was es geht?
Do it.
A man with no emotional commitments recesses his life on his 35th birthday by reviewing his relationships with his married acquaintances and his girlfriends. That's the entire plot.
Ja, genau. Ja. Genau. Es gibt keinen Plot. Es gibt so eine Mini-Rahmenhandlung. Es gibt die Rahmenhandlung, Bobby kommt heim, irgendwie hat Geburtstag und dann gibt es, glaube ich, irgendwie den Witz, hat er jetzt irgendwie hier Überraschungsgäste oder nicht oder irgendwie so. Er kommentiert das Ganze. Und so beginnen wir und so enden wir. Und zwischendrin werden die ganzen Menschen da irgendwie vorgestellt, die bescheiternden Beziehungen zeigt, die Beziehungen, wie sie sind, das Verhältnis zu seinen Girlfriends da irgendwie zeigt.
Ja.
Und also für mich ist es mit das deutlichste Konzeptmusical, glaube ich.
Ich glaube, es ist auch neben A Chorus Line, was auch in den 70er Jahren rausgekommen ist, so das Konzeptmusical schlechthin.
Es gibt ja, es ist wirklich auch der Fall, dass du, jede Inszenierung ist ein bisschen anders.
Ja.
Also es gibt ja zwei bahnbrechend berühmte Inszenierungen. Einmal die relativ neue mit Neil Patrick Harris, was nur eine Konzertante war, aber trotzdem so halb gestaged. Und es gibt noch eine ganz berühmte mit Raul Esparza. Und das war diese, wo die Instrumente alle gespielt haben.
Ja, wenn Schauspieler dann plötzlich zu MusikerInnen auf der Bühne werden. Ja.
Also es ist immer irgendwie anders. Ich habe auch irgendwie noch keine zwei Versionen gefunden, wo der Text genau identisch ist oder so. Also es ist wirklich, wo man sich ja als Regisseur, glaube ich, ja wirklich ausnehmen
total.
Kann.
Total. Also jetzt nochmal ganz kurz zu dem Thema, was in Company steckt. Eigentlich kann man ja sagen, es ist so der Versuch, die Ehe zu verstehen.
Ja, es ist Beziehungen, ja, nein und wenn ja, wie?
Genau. Das ist so dieses grundlegende Thema. Wir haben keine wirklich linear passierende Handlung. Also man weiß immer nicht, wann sind wir jetzt wo.
Genau, es juckt da nicht.
Ja. Und das ist total egal. Und man muss auch dazu sagen, dass es eines der ersten Musicals war, die sich wirklich auch kritisch mit dem ganzen Thema Ehe und Beziehungen auseinandergesetzt hat. Mhm. Das gab es davor in dem Rahmen auch noch nicht.
Wobei es natürlich in einer Zeit war, wo das sehr relevant war. Ne? Also gerade in diesem Rahmen, also für mich ist A Company eigentlich so das Großstadtmusical.
Ja.
Also für mich ist immer so ein bisschen Friends auf der Bühne irgendwie.
Total.
So der Stil. Und was natürlich sehr relevant ist, wenn man sagt, so, also wo dieses Feeling irgendwie so auch aufgekommen ist, dieses Yuppie-Feeling, so ich bin irgendwie ein junger Mensch in einer Stadt, mache Karriere, warum soll ich mich binden?
Ja.
Also wirklich, wo man sagt, man hat das vielleicht das erste Mal so richtig hinterfragt,
total.
Warum das eigentlich in Frage gekommen soll. Und das Wunderbare ist, Sondheim beantwortet es ja nicht.
Ja.
Also irgendwie hat Bobby dann am Schluss ja schon diese Epiphanie mit Being Alive irgendwie, aber irgendwie auch ganz unklar so.
Ja.
Und irgendwie.
Und so aktuell, weil ich meine, es ist immer noch in unserer Gesellschaft so, dass man sagt, ab 30, so jetzt musst du aber langsam mal dich setteln, hast du schon eine langjährige funktionierende Beziehung, wie sieht's aus mit Kinderplanung, habt ihr das Haus schon gebaut?
Ja,
das sind so ab 30 hat man irgendwie dieses Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich wirklich mein Leben auf die Reihe kriegen, was totaler Bullshit ist, weil selbst wenn du mit 40 noch nicht verheiratet bist, so what?
Also aber es zeigt wieder diese Diskrepanz, wie wir es in der letzten Folge schon gehabt haben, was passiert, wenn auf einmal die Jugend eine eigene Meinung hat.
Ja.
Weil es war halt vorher nicht so. Es war halt vorher einfach so, dass du früh geheiratet hast, weil why not so.
Ja.
Und jetzt auf einmal war es halt irgendwie so, gesagt haben, so nee, wir haben irgendwie was anderes im Leben zum tun. Warum soll ich jetzt gleich heiraten?
Ja.
Und dann war es auf einmal dieses, aber die alte Generation sagt mach, aber die junge Generation sagt warum. Und dann entstehen irgendwie so zwei Paralleldinger.
Ja.
Und das hat sich dann in die 70er wahrscheinlich gerade so hochgekocht.
Aber kannst du dir erklären, also Company ist in Deutschland angekommen, es steht schon jetzt nicht so oft auf den Spielplänen, aber zumindest ist es angekommen. Es kennen viele Leute nicht, muss man dazu sagen. An was das liegt?
Es ist für mich ein New York Musical. Es ist ein New York Musical. Es ist ein bisschen, es ist nur ein bisschen krasser so bei Falsettos, aber es geht so in die Richtung. Also mein Falsetto spielt natürlich nur ganz krass mit diesem jüdischen Thema, was irgendwie jetzt bei uns schon wieder ganz anders irgendwie bewertet werden müsste. Aber es hat einfach diesen kosmopolitischen Flair an sich, das für mich irgendwie schlecht nach Deutschland passt.
Ja.
Und überhaupt finde ich Sondheim eigentlich ziemlich ortsgebunden. Also nicht bei die Geschichten, die er tatsächlich erzählt, wie zum Beispiel Sweeney Todd funktioniert überall später. Aber es gibt halt echt Sondheim-Musicals, wie gesagt, die kennen am Broadway und sonst eigentlich nirgends sonst.
Aber da muss ich dir jetzt kurz widersprechen, weil es am West End 2019 sehr erfolgreich gelaufen ist.
Ja.
Und was hier der Clou war, was ich sehr cool fand, weil die innere Feministin in mir hat geschrien, yes, sie haben Bobby nämlich weiblich.
Ja.
Also quasi man hat jetzt nicht Bobby mit Y, sondern IE. Und es geht auch so ein bisschen um dieses Ticking, inner Ticking Clock. Also ich werde jetzt dann 36, es ist nicht mehr so leicht, Kinder zu kriegen. Alle um mich herum sind verheiratet.
Ja.
Was ja auch nochmal einen ganz interessanten Blick wirft eben auf dieses Alter und in dieses Musical, wenn man das anders, also dieses Gender-Dings dreht.
Klar, es funktioniert perfekt.
Und Patti LuPone war dabei. Mal wieder, die oft bei Company irgendwie mit dabei ist, ne?
Ja, ja.
Die ist auch irgendwie so Stephen Sondheim Girl.
Das passt zu ihr. Gerade zum Alter passt mega zu ihr.
Und Jonathan Bailey war dabei. Ich weiß nicht, den kennen die meisten, die Bridgerton geguckt haben. Egal, auf jeden Fall 2019 immer noch am West End und da sehr erfolgreich gelaufen. Und wäre, wenn Corona nicht gekommen wäre, nach New York an den Broadway.
Gut, ich meine, was am Also Broadway und West End sind ja irgendwie so doch relativ nah verbunden jetzt. Ja. Also ich glaube, dass der für den West End muss nicht britisch sein, um für den West End zu funktionieren. Das haben wir bei Hamilton auch gesehen.
Ja.
Also ich glaube, da ist die Verbindung einfach nur ein bisschen enger. Also Company ist für mich eigentlich, dass man das jetzt wirklich mit dem Feminismus, ist natürlich immer eine schwere Keule, aber es funktioniert.
Ja.
Gehen wir weiter.
Also ja, es ist ein Konzeptmusical.
Ja.
Das
Konzept ist Partnerschaft oder Zusammenleben. Ja. Ist ziemlich deutlich drin. Keine coole Sache. 5 von 5 Sondheims.
Würden wir es
sehen. Ja, genau.
Dann schauen wir weiter. Chronologisch geht es mit Sweeney Todd aus dem Jahr 1979 weiter.
Ist für mich kein Konzeptmusical. Gar nicht.
Führe Auswahl. Also warum?
Weil es für mich kein Konzept hat, sondern eine klare Handlung. Und das Konzept kann vielleicht die Handlung sein, aber dann ist es ja wieder ein ganz normales Musical.
Kurze Handlungszusammenfassung. Ja. Es geht um Benjamin Barker. Ein
Barbier
aus London, der dann aufgrund eines Richters, dem Tölpen, ins Gefängnis muss.
Beziehungsweise ins Exil.
Ins Exil.
Ne? Also er wird nach, des Landes verwiesen.
Genau, nach Australien. Und meanwhile heiratet der Tölpin seine Frau und zieht das gemeinsame Kind von Benjamin und seiner Frau groß, der Joanna. Und er kommt dann zurück nach all den Jahren und möchte sich an diesem Tölpin rächen. Findet dann raus, dass seine Frau auch nicht mehr lebt.
Mhm.
Und kann sich, aber darf sich nicht unter seinem alten Namen.
Will er, glaube ich,
nicht. Will er auch nicht, also weil er sich natürlich erleichtert, Rache auszuüben, wenn man nicht weiß, wer er ist. Und führt dann sein Barbiergeschäft weiter und
er hat mittendrin diese Epiphanie, dass er eigentlich nicht nur der Richter verdient hat zum Sterben, sondern alle. Genau, und dann entscheidet er für sich, okay, dann bringe ich jetzt einfach alle um.
Ja, und Mrs. Lovett denkt sich, sie braucht wieder ein bisschen
Es gab eine Fleischknappheit. Es ging ihnen nicht so gut.
Sie überlegt sich dann oder hat dann die geniale Idee, die ganzen Leichen einfach zu Fleisch zu verarbeiten.
Ja.
Also das Fleisch der Menschen in ihre
Pasteten einzuarbeiten. Ja, richtig. Es ist eigentlich eine tolle symbiotische Business-Beziehung. Also das funktioniert gut.
Ja, und sie verliebt sich auch in ihn, aber ja nicht in sie. Und ach, dann gibt's noch den...
Den Bur, den müssen ja... Anthony gibt es aber anders.
Der verliebt sich in Joanna, ja. Also man hat schon viele Nebenhandlungen irgendwie mit dabei und im Grunde genommen geht es einfach um Rache.
Ja, Aber ja, ah, okay, I think I see it now.
Das ist so der Punkt, wo ich sage, es könnte schon ein Concept-Musical sein.
Weil es erzählt zwar die Geschichte, aber es geht um das größere Thema Rache.
Ja.
Ja, okay, das ist fair.
Also die Geschichte ist, also ist chronologisch.
Ja.
Wir haben keine Sprünge, wir haben keine Momente, wo man sich fragt, hey, wo sind wir jetzt
gerade? Genau. Es hat einen relativ linearen Aufbau.
Ja.
Also es hat sogar fast sowas wie eine Moral am Ende. Es ist eigentlich eine gute. Es gab ja die Geschichte auch, ne? Es war ja irgendwie so ein Dreigroschenroman oder
ja,
so.
Ja, so, also nicht exakt die gleiche Geschichte, aber man munkelt, es gab einen Sweeney Todd damals. Also
der Sweeney Todd war auf jeden Fall schon ein Begriff, so ja. Das hat jetzt Sondheim den erfunden.
Ja.
Von dem her, es fällt mir schwer, weil dann müsste man natürlich anfangen, in jedem Musical irgendwie ein Konzept zu sehen, ne?
Das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Irgendwie hat ja jedes Musical ein Thema, was man rausnehmen kann.
Natürlich, sonst war es ja nicht erzählenswert.
Und das ist halt so, im Prinzip, wenn man es immer nur um dieses Thema drehen,
dann gibt es halt schnell keine Nicht-Konzept-Musicals mehr, ne? Also von dem her wird für mich Sweeney Todd eigentlich ziemlich eindeutig rausfallen, weil es eine Geschichte gibt.
Ja.
In dem Sinn.
Und Sweeney Todd wurde ja auch verfilmt. Ja. 2007.
Vom Tim Burton.
Tim Burton und Johnny Depp in der Hauptrolle.
Richtig.
Wo wir auch wieder sehen, man besetzt einen Schauspieler als Sweeney Todd und nicht einen Musical-Darsteller als Sweeney Todd.
Man weiß, Sweeney Todd eine krasse Rolle ist, weil den haben wir schon Opernsänger gesungen.
Ja.
Ziemlich gut. Also das ist wirklich irgendwie eine Rolle, die fui Optiken
können. Also vielleicht ist es zu sehen, ist gar es auch nicht.
Gar nicht. Aber ich glaube, es ist für einen Opernsänger wahrscheinlich noch viel schwerer als für einen Schauspieler, weil es so artikulativ ist und so also irgendwie schnell ist und selten irgendwie groß aufgeht, sondern eigentlich immer so an der Sprache drauf bleibt. Ja, also man muss natürlich sagen, es geht los mit einer wahnsinnig lauten, unangenehmen Ölkesselpfeife, das ganze Ding. Also das erste musikalische Statement ist fuck you.
Also da hat man halt total den Brechtschen Moment, ne?
Ja,
also richtig.
Es ist so eine eigene Art von Konzept, ne? Weil sie erzählen schon die Geschichte, aber sie machen es halt total obvious. Also vierte Wand gibt's wieder keine.
Ja. Und das sieht man dann auch bei Hamilton zum Beispiel, wo man beim Alexander Hamilton Song gleich dieses hat, wir erzählen euch jetzt die Geschichte von Alexander Hamilton und da ist es genau das Gleiche, wir erzählen euch jetzt die Geschichte von Sweeney Todd. Aber trotzdem, finde ich, schafft er allein in diesen ersten Tönen schon so eine unfassbar tolle Atmosphäre.
Ja, ich finde auch. Also ich finde, es braucht überhaupt keinen Hook.
Gar nicht.
Es ist einfach wahnsinnig dramatisch von vorne bis hinten.
Ja. Und dazu passt dann auch eben dieses, was du vorhin gesagt hast, diese tiefschwarze Operette, das beschreibt es perfekt.
Ja, es ist natürlich, also es ist immer ein bisschen diskutiert, weil natürlich das eigentlich ein Oxymoron ist, ne? Also Operette kann einfach per Definition eigentlich nicht tiefschwarz sein.
Und
aber deswegen hat er natürlich genau drauf.
Und was ich auch in diesem ersten, in der Ouvertüre, ist das die Ouvertüre? Ich bin mir nicht ganz
sicher. Opening Title, glaube ich.
Opening Title.
Prelude
heißt es. Am Ende, dieses Sweet. Wenn das das Ensemble singt, das ist wirklich, es klingt wie eine Rasierklinge, die so richtig ratsch, ratsch.
Ja. Concept Rap.
Die so richtig in die Kehle reinmischt. Ja. Also das ist so gut gemacht.
Onomatopoetisch, ja.
Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut.
Übrigens musikalisch auch wahnsinnig tief das Ganze. Es sind diese ganzen Dies-Ihre-Zitate drin, ne?
Da gibt es auch, also für alle, die sich da noch mehr damit auseinandersetzen wollen. Es gibt ein richtig interessantes YouTube-Video dazu, wo man immer diese Musikschnipsel auch hat, wo es wieder auftaucht.
Können wir verlinken.
Was auch so ein bisschen Foreshadowing auch ist.
Ja.
Und was auch bei Sondheim oft der Fall ist, dass er auch mit Leitmotiven spielt. Das ist auch wieder was so ein bisschen an Wagner erinnern kann. Ja,
das
aber
ist natürlich schon gescheit weitergedacht. Das hat mit dem wagnerischen Leitmotiv jetzt in dem Sinn schon, ja, eigentlich schon
eigentlich was zum Dual.
Das stimmt schon, ja. Aber es ist halt irgendwie nicht mehr so. Also Sondheim benutzt es halt schon viel allgegenwärtiger. Es ist nicht mehr so, wenn der auftritt, kommt dem seine Musik, sondern er verbaut es halt schon richtig. Und irgendwie die übermenschlichen Themen haben schon Motive.
Mhm.
Und nicht nur der Charakter hat sein Motiv und der Charakter hat sein Motiv. Was ich ja wahnsinnig cool finde, ist, es ist so ein schöner, kulturell bindendes Ding, Sweeney Todd. Weil es einfach, es heißt immer, was die Popmusik von der klassischen Musik unterscheidet, ist, dass die klassische Musik auf eine längere Tradition zurückschaut.
Mhm.
Und jetzt hast du hier einfach ein Musical, was einfach Musik zitiert, die es immer gab, seit dem 15. fucking Jahrhundert.
Ja.
Also wenn das nicht irgendwie zeigt, dass das ist, was die Leute in 200 Jahren unter Oper verstehen werden.
Mhm.
Und ich meine, Oper heißt ja nichts anderes als Gesamtkunstwerk
ja.
in dem Sinn. Also das ist eigentlich immer nur die gleiche Entwicklung, dass irgendwann Komponisten merken, hey, wenn wir noch Theater dazu nehmen, ist noch geiler.
Ja.
Und im Grunde ist hier genau dasselbe passiert.
Total. Also es ist genial.
Also Fazit, Sweeney Todd, Konzeptmusical vielleicht.
Vielleicht,
irgendwie.
Es geht so in beide Richtungen,
ja, genau.
würde ich sagen. Aber es tendiert schon eher zu Nein als zu Ja.
Also auf jeden Fall das am wenigsten Konzeptmusical von Sondheim vielleicht, oder?
Ja, ja.
Gehen wir weiter.
1987 folgt Into the Woods. Mm,
ja, lustig, ne?
Aber ich glaube, es ist immer am besten, wenn man, Into the Woods, ich glaube, wir hören einfach mal ganz kurz in die erste Nummer rein.
Ja. I wish, and in this village, more than
anything, lived a young maiden. Also ja, verschiedene Märchen verschwimmen.
Ja.
Viele Märchenfiguren treffen sich an mehreren Abenden, also es ist ja nicht nur ein Abend, in einem Wald. Und da entlieben sich verschiedene Figuren, die sich eigentlich im Originalmärchen verlieben. Also Cinderella will dann ihren Prinz nicht mehr, verliebt sich dann in den Bäcker, dann verliebt sich die Frau vom Bäcker in den Prinzen und also das, was mich so ein bisschen immer an Shakespeare erinnert, an den Sommernachtstraum, irgendwie alle verlieben sich nicht so, wie es sich eigentlich soll, also wie es eigentlich sein soll. Und auch in dem Wald. So, we see what you did there, Steven.
Modern Shakespeare.
Ja, Modern Shakespeare. Ich tue mich da immer so schwer, eine Botschaft oder ein Thema zu finden, was bei Into the Woods rauskommt.
Ich glaube, das Konzept ist einfach Märchen. So.
Ja.
Das finde ich wieder fair, dass man sagt, man hat eigentlich nicht Ohrhandlungen, man hat ganz viele und man macht jetzt so.
Die dann irgendwie nicht mehr wichtig sind.
Genau.
Also die ursprüngliche Handlung ist.
Weil es ja jeder kennt.
Ja.
Es ist wie ein Remix oder so. Es ist so wie so ein Remix der Mashup. So. Man schmeißt alles zusammen und macht es irgendwie anders, weil jeder kennt den Originalsong. Ja, vielleicht ist es ein Konzeptmusical. Es ist eher wieder, finde ich, auf der Seite nicht Ultra-Konzept.
Mhm.
Irgendwie. Aber es hat schon, man merkt, es begann mit einem Gedanken und nicht mit einer Story.
Total, also der Gedanke, so ich mixe jetzt einfach mal alles in einen Topf und dann schaue ich, was dabei rauskommt. Wurde auch verfilmt.
Ja.
Das ist immer das, was mich so wundert, weil es gibt, ich meine, der Sweeney Todd-Film war jetzt nicht so unbekannt. Man hat bekannte SchauspielerInnen drin gehabt.
Nee.
Jetzt auch Anna Kendrick, Meryl Streep und James Corden in Emily Blunt in der Into the Woods-Verfilmung. Mhm. Also auch auf Disney Plus zu sehen, by the way, für die, die sich das noch anschauen wollen. Es ist auf Disney Plus. Warum kennt das dann fast niemand?
Ich glaube, es kennen relativ früh. Also ich glaube, man muss immer sagen, es ist halt Genrefilm. So. Und ich glaube, für das kennen sie ja relativ viel.
Ja.
Also es gibt schon viele Menschen, die Sweeney Todd gesehen haben, die jetzt Musical nicht so krass drin sind. Into the Woods ist natürlich irgendwie auch ein Spaßkonzept.
Es läuft vielleicht auch eher in die Richtung, nicht Kindermusical, aber es ist ja jetzt auch nicht wirklich so. Das sind jetzt auch keine Themen drin, wo man sich als Erwachsener wahnsinnig viel rausziehen kann.
Ja, es ist schon weird,
weil
es ist schon vor der, also die Musik ist anspruchsvoll, das ist überhaupt eigentlich schon nichts, wo man jetzt ein Kind mal so 3 Stunden 3 sitzt oder 2 Stunden 3 sitzt. Aber trotzdem hat es irgendwie was total Kindliches. Das stimmt schon. Weird eigentlich.
Mhm. Also,
ja, es ist halt ein Konzept. Das ist für mich ein Konzeptmusical. Und das Konzept ist ein Märchen. Reicht dir nicht?
Irgendwie nicht so.
Ja, vielleicht auch Wünsche. Aber das gelangt mir nicht als Konzept, weil dann besser es nicht Märchen sein.
Ja, das. Das Konzept ist schon dieses Vermischen. Was Neues draus machen, aber dann fehlt mir die Begründung, warum er das macht. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also
es
einfach
ist,
nur
es
aus Laune
wesentlich
raus,
unpolitisch.
Zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, weil ich lustig bin und weil ich irgendwie Bock drauf habe. Aber warum? Also mir fehlt irgendwie der Mehrwert, was ich daraus ziehen könnte. So, ich laufe jetzt nicht nachts abends in den Wald, weil dann könnte ich
einen Wolf begegnen.
Ja, genau. Der auch mit dabei ist und natürlich ist es der Johnny Depp. So, klar. Ja, Das fehlt mir ein bisschen bei Into the Woods, weil es doch für ein Stephen Sondheim Musical mir ein bisschen zu wenig ist. Ja. Jetzt verglichen zu den anderen, die wir auch am Anfang besprochen haben aus den 70er Jahren. Mhm.
Wobei sie natürlich gerade Märchen immer so ein bisschen dieser Überdeutung entziehen, ne?
Ja.
Also vielleicht so wieder.
Ja, man hat ja auch immer eine Moral damit dabei.
Ja, eben. Aber sie muss eben, also immer niemand wird Märchen aktualisieren, das wäre komisch. Also die stehen immer für sich. Deswegen würde ich sagen, also in dem Sinn ist er dem Märchen schon treu geblieben, dass er da nichts irgendwie anders reinbaut hat. Also finde ich die Idee Märchen wieder ganz begründet eigentlich.
Ja.
I don't know.
Das ist schon spannend. Also für das, da glaube ich, können wir auch nicht richtig sagen, wir können das einordnen.
Ist für mich jetzt auf jeden Fall wieder mehr auf der Konzeptseite als Sweeney.
Ja.
Aber weniger als sag mal, Company.
Company.
Mm.
Ja,
danke.
In der nächsten Folge schauen wir uns die Jukebox Musicals nochmal genauer an, die ja auch ein großes Genre des Musicals, was viele vielleicht an Namen sein werden, bezüglich Mamma Mia oder We Will Rock You. Ich war noch niemals in New York, ist auch ein Jukebox Musical.
Richtig, ja, stimmt.
Und auch I Am From Austria.
Ja, und es gibt ein Carole King Musical.
What?
Ja. Attend the tale of Sweeney Todd.
Attend the tale of Sweeney Todd.
His skin was pale and his eye was odd.
His skin was pale and his eye was odd.
He shaved the faces of gentlemen who never thereafter were heard of again.
He shaved the faces of gentlemen who never thereafter were heard of again.
He trod a path that few had trod.
Did Sweeney Todd.
The demon Barbara Fleet Street. I don't know if it was good, let's listen to it.
Zweitbesetzung ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.